Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend und hoffe, dass Gott uns heute reichlich segnet durch sein Wort, dass wir ermutigt werden und dass wir unser Fokus wieder ganz bewusst auf Gott richten, wie wir im Lied gesungen haben, er allein, du allein, ja? Gott allein soll mein Ein und Alles sein. Ich hoffe, dass auch der Text heute das in besonderer Weise unterstreicht, wie wir in Gott einfach alles haben oder wie Gott der unsere Quelle ist. Einfach unser Dasein gründet sich in ihm. Ich möchte vorschlagen, dass wir noch gemeinsam beten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir in dieser Stunde und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns trägst in deiner Hand. Wir dürfen wissen, dass du uns liebst. Wir dürfen wissen, dass unser Leben ja in deiner Hand geborgen ist. Und du hast einen weisen Plan für unser Leben. Danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass wir darin lesen, dass wir Stück für Stück diesen Plan immer neu entdecken, erkennen und immer wieder uns ja, sicher werden dürfen, dass du uns trägst. Herr, wir bitten dich, dass du heute uns unsere Herzen öffnest, dass du uns empfänglich machst für dein Wort, für dein Reden durch dein Wort, dass dein Geist unser Herz berührt, dass es in uns fällt und dass es nicht fruchtlos bleibt, sondern dass es Frucht für die Ewigkeit hervorbringt. Bitte schärfe du unsere Gedanken. Ich bitte dich, dass du auch mich segnest, dass auch ja, alles, was gesagt wird, dass es dein Wort ist. Wir vertrauen darauf, dass du es tun wirst. Amen. Nehmt wieder Platz. Wir haben heute einen Bibeltext aus Römer Kapitel 9, ab Vers 14 bis 29. Dieser Abschnitt ist eine Fortsetzung von dem, von der Bibelstunde letztes Mal, und der Gedanke wird weitergeführt. Das heißt, wir bekommen eine neue Facette entdeckt heute in der Frage, die zur Debatte steht. Und grundsätzlich will Apostel Paulus der Gemeinde in Rom Folgendes vermitteln. Das ist der Kerngedanke des Römerbriefes, dass die Errettung geschieht nur durch Glauben. Die Kernaussage ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und um diese Aussage zu untermauern, holt Apostel Paulus weit aus und er möchte die Gemeinde mitnehmen, sodass sie diesen Gedanken mitverfolgen können und dann auch wirklich wie er zu diesem Entschluss kommen, ja, es stimmt. Der Gerechte wird nur aus Glauben leben. Falls ihr euch erinnern könnt, letztes Mal hatten wir einen Text, der besagte, dass Gott erwählt. Er wählt Menschen und dass Gott souverän handelt. Das heißt, er richtet sich nicht nach dem, wie Menschen planen, wie Menschen denken und gehen und laufen, sondern er richtet sich allein nach dem, wie er seinen Plan gesetzt hat und wie er ihn durchführen möchte. Da kamen wir zu einer schwierigen Auseinandersetzung, wo es dann im Schluss heißt, dass es geht ja um Jakob und um Esau, und wo es heißt, dass ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und das, bevor diese zwei Männer zur Welt gekommen sind, ist sozusagen, sind die Weichen gestellt worden. Dieser Gedanke ist für uns ein bisschen irritierend und würde jetzt auf diese Frage hervorrufen, wie ist es nun? Erwählt Gott wirklich Menschen zur Errettung und wieder erwählt Menschen zu Verdammnis? Können wir das in der Bibel so stehen lassen? Ist das so? Nein. Warum nicht? Haben wir Bibelverse, die das Gegenteil uns beweisen? Genau, den habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also in in Hesekiel 33, Vers 11 heißt es, Gott hat keinen Gefallen daran, dass der Sünder bestraft wird oder den Tod findet, sondern damit er umkehre und lebe. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, er schickte seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben hat. Oder Jesus sagt selbst in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle. Also ich persönlich verstehe diesen Text, wenn es um Jakob und Esau geht, so, dass Gott beschlossen hat, in seiner Souveränität, dass die Heilslinie über Jakob geht und nicht über Esau. Das heißt nicht, dass er Esau erwählt hat, dass er verloren geht, sondern dass er Jakob erwählt hat, dass über ihn das Volk Israel entsteht. Und über Esau ist dann Edom entstanden. Die Edomiter waren ein götzendienerisches Volk. Also das ist eine Entwicklung dann passiert, wo sie auch immer wieder Israel zum Götzendienst verführt haben und so weiter. Und rückblickend, übrigens diese Passage kommt aus Hosea, einen Moment, der Prophet Hosea spricht darüber. Er spricht schon reflektierend über eine Entwicklung. Ja? Und da sagt er, dass den einen geliebt hat, Israel hat er geliebt und Edom hat er gehasst. Also er sieht, wie die Entwicklung geschieht und sagt dann so. So verstehe ich das. Ja? Aber ich weiß, dass es darüber auch andere Auslegungen gibt und deswegen möchte ich das jetzt nicht so manifestieren. Aber so erkenne ich das in dem Kontext der Heiligen Schrift. Und das soll jetzt die Einleitung sein zu unserem nächsten Abschnitt. Und zwar, wie angekündigt, Kapitel 9, ab Vers 14. Und wir wollen diesen Text jetzt lesen. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt das nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinen Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist du denn? Wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn, wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zu Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und das soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wären wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Also bis hier haben wir den Text, den wir heute durchnehmen wollen. Und wie gesagt, wenn wir den Abschnitt davor betrachten, dann versucht der Apostel Paulus den Römern, der Gemeinde zu Rom, den Plan Gottes zu offenbaren, zu zeigen, wie er durch Israel wirkt, wie er Israel, seinem auserwählten Volk, viele Verheißungen gegeben hat und wie seine Strategie ist und wie seine Heilslinie verläuft. Und zwar weder über Ismael, sondern über Isaak und nicht über Esau, sondern über Jakob. Und wir müssen eins ganz klar festhalten, gleich von Anfang an. Aber bevor wir dieses festhalten, kommen wir erst mal zu dieser Einleitung, zu diesem Text. Also Apostel Paulus hat diesen Gedanken ausgeführt mit Jakob und Esau. Und jetzt kommt die logische Schlussfolgerung, die jeder Menschenverstand zieht und sagt: Gott ist ungerecht. Gott handelt in diesem Fall ungerecht. Und Apostel Paulus sagt hier: Nein, Gott handelt nicht ungerecht, sondern Gott handelt souverän. Er richtet sich nicht nach Menschen, wie sie denken oder welche Pläne sie geschmiedet haben, wie sie sich das gedacht haben, sondern so, wie sein Plan ist, wie ich anfangs schon gesagt habe. Abraham hat eins gedacht, als er sich ein Nachkommen schaffen wollte in Ismael, aber Gott führt einen anderen Weg. Auch bei Esau und Jakob hat Isaak auf Esau gesetzt, weil er der Erstgeborene war und wahrscheinlich auch auf seine, sag ich mal, so eine Männlichkeit, seine Stärke, dass er Jäger war, dass er ein gutes Essen kochen konnte. Also darauf hat er gesetzt. Aber Gottes Plan war anders. Er führte über Jakob. Gott handelt nicht ungerecht, sondern souverän. Und wir haben im Vers 15 bis 16 so ein Zitat aus 2. Mose 33, Vers 19. Da sagt Gott: Da sagt er folgendermaßen: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also dieser Text soll soweit aussagen, dass wenn Gott sich jemandes erbarmt, dann nicht um seiner Willen, also um der Person Willen, um der Werke Willen, die er getan hat, sondern um seines Erbarmens Willen. Er erbarmt sich seiner, weil er barmherzig ist. Und das ist sein freier Entschluss. Es ist nicht ein Bemühen des Menschen und es ist kein Verdienst des Menschen, dass er sich seiner erbarmt, sondern er tut das aus freiem Entschluss, weil er ihm gegenüber Barmherzigkeit verüben will. Und da wollen wir jetzt festhalten, dass jeder Mensch, der auf diese Erde kommt, trägt in sich das Gen der Sünde. Er ist genetisch zur Sünde veranlagt. Er braucht keinem Kind es beibringen, böse zu sein, zu sündigen. Das kann es von alleine. Und das ist der Grund, warum Gottes Zorn über der ganzen Menschheit herrscht. Das heißt, jeder Mensch, der auf diese Erde zur Welt kommt, ist dem Tod geweiht. Er geht direkt ins Verderben. Und würden wir plädieren auf die Gerechtigkeit Gottes, dann würde jeder Mensch gerechterweise in der Hölle landen. Das wäre Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Gottes. Aber wäre Gott nicht barmherzig und gnädig, dann wären wir alle schon dort. Aber er ist langmütig und gnädig, barmherzig. Und deswegen steht es auch geschrieben, dass er erbarmt sich. Und wenn er das tut, dann tut er es wirklich. Also nicht so, wie wir Menschen uns erbarmen und im nächsten Augenblick vergessen, im nächsten Augenblick wieder auf Werke schauen und wie sich der Mensch entwickelt. Ne? Wir haben jemanden Güte gezeigt und dieser Mensch enttäuscht uns und unsere Güte ist zu Ende. So handelt Gott nicht, sondern er ist wirklich barmherzig. Und weiter heißt es in Vers 17, aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, dass Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Das ist auch ein Zitat aus 2. Mose 9, Vers 16. Wir kennen diese Geschichte ganz, ganz gut eigentlich, das mit dem Volk Israel und mit Pharao und wie Pharao da ja, sich entscheidet oder handelt in diesem Fall. Und dieser Pharao meint in seiner Macht, die er hat in Ägypten, und zwar der Pharao in Ägypten ließ sich als Gott auf Erden anbeten. Er meinte, er dirigiert alles, was da vor sich läuft. Und er ist derjenige, der jetzt über das Volk Israel, über seine Sklaven verfügen kann, wie es ihm beliebt ist. Und er kann sagen, nein, ihr dürft nicht ziehen. Aber hier heißt es in diesem Text, Gott gibt ihm die Macht oder hat ihn sozusagen alle Bedingungen gegeben, dass er aufstehen kann, dass er eine gewisse Macht bekommt. Und mit dem Ziel, dass er sich als Gott erweisen möchte. Er möchte, dass alle Welt erkennt, auch ein Pharao, der sich als Gott auf Erden verherrlicht, ist nichts vor Gott. Er tut nur so den Plan Gottes. Gott kann über ihn verfügen, wie er möchte. Auch hier gibt es jetzt diese Diskussion darüber, so heißt es in Vers 18, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Das heißt auch in der Bibel ganz klar, dass Gott das Herz des Pharao verstockte. Aber wenn wir genau lesen, heißt es, dass der Pharao 10-mal sein Herz verstockte. Und 10-mal heißt es, dass Gott sein Herz verstockte. Also wir merken, dass hier ein Zusammenspiel passiert. Es ist nicht von vornherein, dass Gott das Herz des Pharao verstockte, sondern der Pharao meinte, über das Schicksal des Volkes verfügen zu können und hat Gott ignoriert. Er hat einfach das Wort, das über Mose kam, das Wort Gottes, nicht ernst genommen. Er hat das abgelehnt und somit seine Entscheidung gefällt. Und es entwickelt sich so weit, ja, dass Pharao sein Herz verstockt und Gott lässt ihn gewähren und sagt, okay, jetzt läuft es nach deinem Plan, wie du möchtest. Er verfolgt sein Ziel, ja? Gott verfolgt sein Ziel, aber der Pharao meint jetzt, er handelt hier in diesem Fall. Und wir merken, das ist ein Zusammenspiel. Wir haben in Römer im ersten Kapitel, in Verse 21 bis 32, gibt es eine Passage, die beschreibt, wo Gott sich von den Menschen erkennen lässt. Ja? Und da heißt es, um einfach nur den Sinn weiterzugeben, da heißt es, obwohl sie ihn erkannten, haben sie ihn nicht als Gott verherrlicht. Sie haben ihm nicht die Ehre gegeben. Sie haben ihm nicht das Recht sozusagen gegeben. Und dann hat Gott sie preisgegeben. Sie hat ihren Verstand preisgegeben. Er hat sie einfach gehen lassen. Und da heißt es, dreimal heißt es, er hat sie aufgegeben. Und diese Menschen, die haben keine Entschuldigung vor Gott, denn sie haben ihre eigene Entscheidung gefällt. Und hier merken wir, es gibt dieses Zusammenspiel, wo Gott den Menschen eine Chance einräumt und wenn der Mensch ihn ablehnt, dann gibt er ihm, sag ich mal, seinen Weg preis und es entwickelt sich daraus eine Spirale der Gewalt, eine Spirale der Ablehnung von Gott, eine Spirale, die sich immer weiter aufbaut. Der Mensch entfernt sich immer weiter von Gott. Und wenn Gott ihn nicht zieht, er entfernt sich komplett weg von Gott. Das ist, wenn er seinen eigenen Weg geht. Und in diesem Fall mit dem Pharao ist es ähnlich gewesen, wo der Pharao Gott ignoriert hat, ihn abgelehnt hat und Gott sagt, okay, dann ist es so, dann ist es deine freie Entscheidung. Und jetzt kommen wir zu Vers 19, wo es dann heißt, nun wirst du mich fragen, warum tadelt er denn noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Und da sagt Apostel Paulus ganz, ganz konkret, ja, oh Mensch, wer bist du denn du, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Also die Menschen, die die Schuld jetzt auf Gott schieben möchten und sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, du hast mich ja so gemacht. Ich kann nichts dafür, dass ich so sündige. Das war dein Werk. Und warum ziehst du uns noch zur Rechenschaft, wenn du mich schon so gemacht hast, wenn du mich sozusagen zur Verdammnis bestimmt hast. Ja? Also es gibt auf jeden Fall diese Lehre, die besagt, es gibt Gefäße, Menschen, die zur Errettung bestimmt sind, und das sind die, die zur Verdammnis bestimmt sind. Und das haben wir am Anfang geklärt. So ist es nicht, dass jemand zur Verdammnis bestimmt ist. Wir alle sind zur Verdammnis bestimmt. Allein durch die Erbsünde. Aber Gott erbarmt sich. Einige Menschen, nicht alle, reagieren auf dieses Heilsangebot Gottes. Aber die, die darauf reagieren, sind die Auserwählten, die dieses Angebot Gottes annehmen. Aber die anderen sagen, ja, ich bin nicht schuld, dass ich so bin. Und das ist nämlich die gefährliche Lehre, die zum Teil unter dem Namen Calvinismus kommt, wo Menschen das dann auch so sagen. Ja? Wenn ich von Gott erwählt bin, dann wird Gott alles führen, ich werde gerettet werden. Egal wie ich lebe, egal wie ich zu Gott stehe, der wird mich so führen. Wenn ich aber nicht erwählt bin zur Errettung, dann kann ich mich anstrengen, wie ich möchte. Ich werde nicht errettet. Und das ist die Gefährlichkeit, die darauf basiert, wenn wir die Sicht der Dinge so sehen, dass Gott jemanden zur Verdammnis bestimmt hat. Wenn wir es aber so sehen, dass ja, durch die Erbsünde sind wir alle zur Verdammnis bestimmt. Aber weil Gott sich erbarmt, und das zeigt er ganz deutlich in seinem Sohn Jesus Christus, dann erbarmt er sich wirklich. Und dann sind wir die Berufenen, die zur Errettung berufen sind. Und Apostel Paulus sagte, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch, also das Geschöpf, und willst anfangen mit Gott, dem Schöpfer, zu streiten oder zu rechten. Zu rechten heißt so viel wie mit ihm zu handeln. Wer hat von uns Recht? Ja? Jetzt wird das Geschöpf zum Schöpfer sagen, du hast Unrecht. Das geht doch gar nicht, das leuchtet jedem ein. Und er gebraucht dieses Bild des Töpfers, wo der Töpfer ja, die gestalterische Kreativität hat oder sag ich mal die Freiheit hat, seine Kreativität einzusetzen, wie er möchte. Und ein Gefäß macht er so und das andere macht er so. Eines für einen guten Gebrauch und das andere für einen unehrenhaften Zweck. Und das liegt alles in der Macht des Schöpfers. Und kein Geschöpf, kein Gefäß hat überhaupt die Macht oder die Autorität, den Schöpfer zu fragen, warum hast du mich so gemacht? Vers 22, da heißt es weiter. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar werden wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Also wir merken hier in dieser Aussage ganz klar, dass Gottes Barmherzigkeit grenzenlos ist. Sie ist so groß, dass er selbst die Gefäße des Zorns, ja, die Gefäße, die ihn ablehnen, die so weit gegangen sind, wo sie ihr Herz verstockt haben. Und Gott trägt sie in Geduld. Er hätte sie auch sofort vernichten können. Tut er aber nicht. Aber er wird seinen gerechten Zorn an ihnen erweisen. Das hat er damals mit dem Pharao so gemacht. Und Das wird er auch mit den Gefäßen des Zorns machen. Aber dass er da geduldig ist und langmütig ist, das zeigt die Größe seiner Barmherzigkeit. Und diese Gefäße des Zorns, die sind, wie wir schon, wenn wir das wieder zusammenführen, sind nicht dazu verdammt, einfach nur ja, geschaffen als Gefäße des Zorns, sondern sie haben sich dazu bereitwillig entschieden. Das ist ihre persönliche Entscheidung gewesen, indem sie Gott ablehnten und sozusagen dadurch, durch die Ablehnung Gottes, sind sie zum Verderben zugerichtet. Wie gesagt, wir haben hier das bildhafte, den bildhaften Weg des Pharao, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben noch ein treffendes Bild, finde ich, das Bild des Judas. Dieser Jünger, der mit Jesus die ganze Zeit mitgegangen ist und alles genauso gehört hat wie alle anderen Jünger auch, der das Wirken Jesu persönlich erlebt hat, jedes einzelne Wunder, jedes einzelne Wort, er war dabei. Und dennoch gab es in seinem Herzen ja, Betrug. Dieses keimte in ihm und entwickelt sich immer weiter. Und irgendwann heißt es, da fuhr der Satan in sein Herz. Judas hat mit der Zeit im Satan Tor und Tür geöffnet, sodass Satan ungehindert reinfahren kann. Und Satan hat eine ganz andere Strategie als Gott. Er ist frech, sage ich mal so. Sobald ihm jemand eine kleine Lücke zeigt, gibt, bietet, so ergreift er seine Chance. Und er hat eine ganz, ganz große Macht. Und wenn Gott dann noch diesen Menschen preisgibt und sagt, okay, du hast dich gegen mich aufgelehnt, du willst das Evangelium nicht annehmen, dann ist es um diesen Menschen geschehen. Natürlich liegt das nicht in unserer Macht, das zu beurteilen, das tut Gott. Aber wir sehen hier einen direkten Weg des Pharao und des Judas. Aber Gott erträgt geduldig diese Gefäße, die zum Zorn zugerichtet sind. Und das tut er, um den Kontrast zu machen. Damit auch der Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeigt werde. Er möchte, dass die Gefäße, die zur Ehre zubereitet, die Gefäße der Barmherzigkeit, die als, hier als Gefäße der Barmherzigkeit bezeichnet werden, ihnen möchte er so viel Barmherzigkeit erweisen, die sollen im Kontrast zu dem, dass er so viel Geduld hat mit den Gefäßen des Zorns, noch mehr dazu beitragen, dass sein Name groß gemacht wird, dass er ihnen eine übermäßig große Barmherzigkeit erwiesen hat. Also er hat sie nicht nur errettet in Jesus Christus, sondern er möchte sie ja, verherrlichen. Er möchte ihnen eine gewaltige Herrlichkeit zukommen lassen, obwohl sie es niemals verdient haben. Und da sagt er schlussfolgernd im Vers 24, als solcher hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Er möchte in diesem Bild, das er vor der Gemeinde in Rom gemalt hat, möchte sie mit hineinnehmen. In dieses Heilsgeschehen möchte er ihnen aufzeigen, dass sie Teil dieses Planes Gottes sind. Jeder persönlich, der zur Gemeinde gehört, ist inbegriffen in diesem Plan. Er hat euch, er sagt hier, uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und das soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Hier greift der Apostel Paulus auch ein Zitat aus Hosea auf, Hosea 1, Verse 9 und 10 und Hosea 2, Vers 23. Eine prophetische Aussage über das Volk Israel. Hier wendet er das an die Gemeinde und sagt, ihr seid Gefäße der Barmherzigkeit. Gott erweist sich euch eure Barmherzigkeit und er zeigt es auf. Ihr wurdet nicht mein Volk genannt, aber ich will euch so nennen. Ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Hier sehen wir ganz klar, dass Gott, wir würden sagen, aus menschlicher Perspektive seinen Plan ändert. Ja? Er ändert in diesem Fall nicht deinen Plan, aber sie hießen nicht sein Volk und er nimmt sie auf in sein Volk. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Und Gott erweist seine Barmherzigkeit hier ganz klar. Und das wird ganz, ganz klar deutlich in der Gemeinde, wo er Juden und Nichtjuden in einen Leib zusammenfügt, die Gemeinde Jesu Christi. Und das ist das eine. Das ist der eine Teil, wo Gott seine Barmherzigkeit demonstriert an der Gemeinde. Wo er Menschen, die nicht zum auserwählten Volk gehörten, nicht zu Israel gehörten, zum Volk Israel oder sag ich mal zum auserwählten Volk macht. Und zwar nicht nur aus den Heiden, sondern auch aus den Juden. Und das ist das Bildnis der Gemeinde, das Volk Gottes im Neuen Testament. Und weiter sagt er im Vers 27 und 28, und zwar, das ist ein Zitat aus Jesaja 10, Verse 22 und 23. Und da sagt er über Israel, wenn die Zahl der Kinder Israels wären wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja eine summarische Abrechnung über das Land. Und, nehmen auch den Vers 29 dazu, und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Also an Israel war die Verheißung, oder an Abraham genau genommen, sein Volk soll werden wie der Sand am Meer. Ein zahlreiches Volk, ein überaus großes Volk. Das war das auserwählte Volk, das Volk Gottes, dessen Gott sich erbarmt. Und dennoch heißt es hier, es wird nur ein Überrest gerettet werden. Und zwar der folgende Vers sagt so viel aus, dass Gott ein Gericht verüben wird über das Land. Und das wird er also schnell machen. Das wird er gründlich machen. Das wird sozusagen eine gerechte Abrechnung sein über das Land. Und das passierte bei der babylonischen Gefangenschaft, passierte diese Abrechnung. Und da war nur ein kleiner Überrest, der gerettet wurde. Und auch dieses Geschehen ist ein Schattenbild von dem, was in Zukunft noch passieren wird. Auch dort heißt es für das Ende der Trübsal, dass auch dort nur ein kleiner Überrest gerettet wird. Ein Zitat aus Jesaja 1, Vers 9: Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, da wäre es uns wie Sodom ergangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorra. Sodom und Gomorra werden hier auch als Bild genommen, als Vergleich. Diese Städte wurden komplett vernichtet. Die gibt es heute nicht mehr. An dieser Stelle vermutet man das Tote Meer oder an dieser Umgebung. Also diese Städte sind komplett ausradiert worden. Und nicht einfach so. Gott handelte hier nicht willkürlich, sondern es war ein Gericht Gottes, weil sich die Sünde der Menschen aufhäufte. Ich denke, dieses Bild von Sodom und Gomorra ist nicht umsonst hier gesetzt. Dass selbst das Volk Israel, das auserwählte Volk, denen sich Gott gnädig erweist, auch bei ihnen geschieht die Entwicklung wie in Sodom und Gomorra. Auch diese Menschen, bei diesen Menschen nimmt die Sünde überhand. Und das lässt Gott nicht einfach so geschehen, sondern er wird auch ein Gericht ausüben. Wir haben oft die Denkweise, dass wenn es mir gut geht, wenn ich Erfolg habe, dann läuft alles glatt. Also Gott ist mit mir zufrieden. Deswegen läuft ja alles glatt. Es heißt noch lange nicht, dass dann ja, Gott zufrieden ist, sondern Gott gibt mir vielleicht die Möglichkeit. Und wenn ich ihm die Ehre nicht gebe, dann entwickle ich mich eventuell zu einem Gefäß des Zorns, wo Gott dann seine gerechten Zorn ausgießen wird, um zu zeigen, dass keiner sich gegen Gott erheben kann. Ich möchte zusammenfassend einige Punkte einfach mitgeben, die ich aus diesem Text gefunden habe, dass sie wichtig sind. Apostel Paulus war es wichtig, der Gemeinde zu Rom zu sagen, keiner von euch, und das sagt er vielleicht explizit zu den Juden eher, keiner von euch ist aufgrund seiner Herkunft gerettet. Und dann sagt er auch, keinem von euch, und da meint er alle, ist Gott Barmherzigkeit schuldig. Und wessen Gott sich erbarmt, das ist sein souveräner Entschluss. Er ist Gott. Als Schöpfer steht er über dem Geschöpf und hat das volle Sagen. Da hat ihm keiner etwas vorzusagen oder vorzuhalten oder mit ihm zu streiten oder mit ihm zu rechten. Er ist Gott und das ist seine Entscheidung, sein Willensentschluss. Gottes Barmherzigkeit kann man nicht verdienen, sondern es ist sein freier Entschluss. Und was Apostel Paulus ganz, ganz wichtig war und wohin er immer wieder die Gemeinde führen möchte, dass sie erkennen, ist, Errettung geschieht allein aus Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das Ziel ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Außer er darf sich Gottes rühmen. Amen.